Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße euch und auch die, die über Telefon und Internet verbunden sind. Ich gebe auch gleich die Grüße weiter von Claudia, die leider nicht mitkommen konnte, weil sie arbeiten muss, und von meinen Schwiegereltern, die sicher jetzt auch hier an uns mitdenken. Es geht ihnen gut und sie lassen, wie gesagt, ganz, ganz herzlich grüßen und sind mit der Gemeinde hier ja schon seit sehr langem verbunden, und das ist eine schöne Sache, dass wir so eine gute Verbindung haben über Neudorf, über die Dienste und auch den einen oder anderen, der ja auf der Höhe auftaucht. Freut mich immer sehr. Und ja, es wurde viel für mich gebetet, für eine gute Anreise, habe ich gehört. Ja? Und diese Gebete sind wunderbar erhört worden heute Morgen. Ich glaube, ich bin noch nie so gut hierher gekommen wie heute Morgen. Es war eine ganz, ganz wunderschöne Fahrt mit ganz herrlich geringem Verkehr. Ich kenne die A8 ja vom Berufsverkehr, ja, und genieße es dann, wenn ich mal erlebe, dass sie quasi wie für mich gesperrt frei ist. Also war eine ganz wunderbare Fahrt. Ich habe es wirklich genossen, auch die wunderschöne Schöpfung zu sehen mit den Farben am Himmel, mit dem Herbstlaub, mit den Bergen, mit dem Tau, dem Nebel, der da drüber liegt. Einfach wunderbar, wie die Schöpfung einfach auch den Schöpfer preist und das Herz jubeln lässt, ja, wenn man das sieht. Andererseits habe ich natürlich schon auch das Radio laufen gehabt, und was uns beschäftigt, als Heinz gestern angerufen hat und gefragt hat, wie es uns geht. Es geht uns gut, wir dürfen sehr dankbar sein, ja. Aber was uns natürlich extrem stark umtreibt und beschäftigt, ist das, was im Nahen Osten vor sich geht, ja, und was da draus noch wird. Aber so wie es du auch gebetet hast und wie wir es gestern auch gesagt haben, da ist es unheimlich schön und wunderbar, dass wir wissen dürfen aus dem Wort heraus, erstens, dass diese Zeiten kommen müssen, ja, und zweitens, dass aber der Hüter Israels niemals schläft, dass er alles weiß und dass er sein Volk durchbringen wird. Was da alles noch draus wird, wissen wir nicht. Ich habe es gestern gesagt, seit ich lebe und wahrnehme, was um mich herum vorgeht, habe ich noch nie eine Zeit erlebt, die so brisant war. Wir sind alle aus dem Corona-Thema jetzt endlich gut rausgekommen. Das ist schon so weit wieder weg. Eine verblassende Erinnerung. Ja, das hat auch, da sind auch viele Dinge passiert, die man sich hätte nie vorstellen können. Und ich habe damals schon gedacht, wer weiß, was so als nächstes kommt, was alles noch bevorsteht, weil dass es einfach so weiterläuft, so in Ruhe, in Frieden, das wissen wir, das ist uns nicht verheißen. Und ja, es ist schon so ein 9-11-Feeling, ja, als die Flugzeuge in die Zwillingstürme rein sind, da hat man auch gemerkt, da passiert jetzt was, da ändert sich was. Und jetzt ist es im Nahen Osten passiert, ja, und die ganze Welt ist in Aufruhr, und auch immer jeden Tag stärker wird der Druck auf Israel erhöht, ja, wie wir es eben aus dem Wort Gottes eben auch wissen. Und ich habe das Lied, was wir gesungen haben, auch deswegen gewählt, weil an der letzten Strophe das eben steht, dass wir das Wort der Wahrheit haben dürfen, das sich niemals ändert, ja, als einen wirklich festen Anker, wirklich einen festen Grund, auf dem wir stehen. Weil wenn du heute Fernsehen, Radio, Berichterstattung hörst, wirst du ja zugeschüttet von aller möglichen Informationen, aller möglichen Berichterstattungen. Und da ist natürlich auch ganz gezielt Desinformation dabei, da ist ganz gezielt einseitige Information dabei. Und es ist gut, dass wir nicht nur diese Quellen zur Verfügung haben, sondern dass wir das Wort Gottes haben, gerade wenn es um Israel geht. Ja, das Gesetz Christi, das Gesetz des Christus, ist ein Thema, über das stolpert man so, wenn man im Wort Gottes liest. Man liest ja viel vom mosaischen Gesetz, das Gesetz vom Sinai, die Gesetze, die der Paulus nennt. Und das Gesetz des Christus hat mir lang nicht so gesagt, wenn mich da einer gefragt hat, was ist denn das für ein Gesetz? Ist es das vom Sinai oder ist es das von Römer 8, das Gesetz des Geistes des Lebens, in dem wir stehen, kommen wir gleich drauf. Habe ich gesagt, weiß ich nicht, muss ich mich da mal mit beschäftigen, und das habe ich dann auch gemacht. Normalerweise haben wir es ja wenig mit Gesetz eher zu tun, sondern wenn wir die Briefe von Paulus vor allem lesen, aber auch viel Psalmen und so weiter studieren, wir haben es ja sehr stark auch mit der Gnade zu tun, mit der Evangelium der Gnade, mit der Zeit der Gnade, in der wir leben, ja, dass wir sagen, wir stehen eigentlich nicht unter dem Gesetz, Jetzt rede ich vom Gesetz heute Morgen als Thema. Da denkt vielleicht der eine, haben wir nicht bessere Themen zu sprechen als von Gesetz. Sind wir da nicht? Hat sich das für uns nicht schon lang erledigt? Sind wir denn nicht frei vom Gesetz nach Galater 5, Vers 1, vom Joch der Sklaverei des Gesetzes befreit? Hat nicht Jesus am Kreuz alles bezahlt und das Gesetz erfüllt nach Römer 10, Vers 4? Damit ist doch das Gesetz eigentlich erfüllt für uns, auch deswegen kein Thema mehr. Ja, und natürlich, wenn man vom Gesetz redet, denkt man oftmals zuerst, habe ich schon erwähnt, an das Gesetz vom Sinai, an das sogenannte mosaische Gesetz, das Gott durch Mose seinem Volk nach dem Auszug eben aus Ägypten gegeben hat. Und die fünf Bücher Mose, die Tora, beschreiben da ja haarklein die Festzeiten, die Opferriten und alles, was für das Volk Israel da galt. Das hat ja das ganze Leben quasi bestimmt. Das war im Prinzip eine Leitplanke, die durch das ganze Jahr auch geführt hat. Ja. Ist ja ein Stück weit auch übernommen worden von der christlichen Kirche dann über die Festzeiten. Aber das kommt eigentlich alles da draus. Ja. Und dann gibt es natürlich die ganzen Vorschriften, die einzuhalten sind, auch das Thema Beschneidung, bis hin zu, wie man die Bundeslade transportiert. Das ist ja in der David-Geschichte eine ganz wichtige Stelle, dass eben solche Dinge alles klar geregelt waren und wehe, man hat sie übertreten, dann hatte das zum Teil schlimme Konsequenzen. Ja, und der Höhepunkt von diesem Gesetz vom Sinai sind natürlich die 10 Gebote. Und wenn man überhaupt von einem christlichen Abendland sprechen kann, ja, und von einem christlichen Wertekanon oder Wertefundament, ja, dann sind eben die 10 Gebote natürlich da auch die Grundlage dafür, ja. Und könnte man jetzt sagen, Moment, aber das ist doch den Israeliten gegeben worden. Das ist doch gar, wir sind doch gar keine Israeliten. Das hat doch für uns gar keine Bedeutung. Einerseits ja, andererseits nein, weil natürlich Gott in den 10 Geboten schon gewisse Norm festgelegt hat, dargelegt hat, was für ihn gut ist und was für ihn schlecht ist, ja, was sein Wohlgefallen hat und was eben nicht. Ja, und das ist eben sowas wie, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, dass das natürlich klar ist, dass das für uns auch bindende Gesetze sind. Ja. Die Frage ist immer nur, und das werden wir heute im Detail, denke ich, schon bewerten, was für ein Gesetz, wie ein Gesetz, eine Erfüllung vom Gesetz und eine Übertretung von einem Gesetz, was für Konsequenzen das hat. Für uns, und wenn ich jetzt das mosaische Gesetz jetzt mal nochmal kurz hinten anstelle, ja, auch ob das für uns gilt, gilt natürlich, oder für mich, wenn ich vom Gesetz höre, bin ich immer sofort in Römer 8. Und da lese ich Vers 1 bis 4. Also ist jetzt keinerlei Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das im Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Also Römer 8 ist ja das Kapitel der Sohnschaft, das Kapitel des Heiligen Geistes, ja, und das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, das werden wir auch noch sehen. Ja. Also, erste Aussage ganz klar, wir sind freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind unter einem neuen Gesetz, dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Das heißt, wenn wir den Geist Gottes haben, dann haben wir automatisch, stehen wir unter einem neuen Gesetz. Heißt aber auch, davor standen wir unter einem anderen Gesetz. Ja, das heißt, jeder Mensch, der geboren wird, ja, steht erst einmal unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das sucht er sich nicht aus, sondern das ist so. Das ist ganz simpel so, dass er eben dazu verurteilt ist, ja, dass er einmal sterben muss, dass das irdische Leben begrenzt ist, dass irgendwann unser Körper, unser Leib, ja, unsere Wahrnehmung, so wie wir sie hier auf Erden haben, dass das irgendwann mal aufhört. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, die Atmung nicht mehr funktioniert, dann hört es auf. Ja. Ich habe da mal die These formuliert bei Adam und Eva, wie die geschaffen wurden. War ja ganz klar die Grenze von Gott gesetzt, von diesem Baum dürft ihr nicht essen, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sonst werdet ihr sterben. Im Umkehrschluss heißt es, wenn ihr davon nicht esst, müsst ihr erstmal nicht sterben. Ja? Das heißt, so ist das Gesetz der Sünden, des Todes, wirksam geworden, als Adam und Eva dieses Gebot Gottes übertreten haben, von der Frucht gegessen haben, mussten sie sterben, mussten aus der Gemeinschaft mit Gott aus dem Paradies entfernt werden. Ja? Hat sich eine fundamentale Veränderung ergeben und sie standen unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und es gilt seither für alle Menschen. So schreibt es ja Paulus in 1. Korinther 15, wie sie in Adam alle sterben, ja, also weil der Adam eben diese Übertretung vollzogen hat, ja, und die Konsequenz eben dann war, dass er sterben musste, ja, so werden in Christus dann auch alle lebendig gemacht werden. Also so wie es der Adam für alle in Anführungsstrichen verbockt hat, so hat es der Christus für alle wieder rumgedreht und hat dieses Leben ohne sterben zu müssen, ohne Tod, ohne Gericht ermöglicht. Natürlich der irdische, der leibliche, fleischliche Tod, der gilt für uns alle weiterhin. Ja? Aber wir haben in dem Gesetz des Geistes des Lebens, haben wir ja den Geist Christi und Christus in uns wohnend, ja, haben wir dieses ewige, dieses unauflösliche Gottesleben jetzt schon. Ja, und aus der Perspektive der Schrift, aus der geistlichen Perspektive, haben wir dieses Leben schon und müssen daher nicht sterben in dem Sinne, dass dieses geistliche Leben einfach weiterläuft, auch wenn das irdische Leben aufhört. Ja. Das heißt, der Geist, die Geistseele existiert weiter, nur der Leib. Ja, der ist dann getrennt davon, der wird hier beerdigt, ja, der verbleibt hier, der verwest, ja, ist aber dann auch schon der Same für das unverwesliche Leben. Das heißt, das Wort Gottes kennt diese Leiblichkeit als wichtiges Element des Daseins durchaus. Ja. Deswegen spielt die Auferstehung ja so eine wichtige Rolle, die ist ja immer auch mit Leiblichkeit verbunden. Und der Mensch ist nur dann komplett, ja, wenn der Leib auch dazugehört. Deswegen spricht Paulus ja auch in Römer 8 dann von der Erlösung des Leibes, wenn dann diese Vereinigung auch wieder stattfindet. Also, das ist wichtig zu wissen. Wir werden hineingeboren, jeder Mensch. Das kleinste Baby wird geboren und jeder weiß bei aller Freude über das neue Leben, was jetzt das Licht der Welt erblickt hat, irgendwann wird dieses Leben auch zu Ende gehen, dieses irdische Leben. Das ist einfach ein Faktum. Ja? Und man kann das Thema Tod und Sterben lang verdrängen und wegschieben. Irgendwann muss jeder Mensch sich damit auseinandersetzen. Wir haben bei uns in der Gemeinde momentan aus meiner Wahrnehmung her eine wirkliche Häufung von Gemeindemitgliedern, das hängt auch einfach auch mit der Altersstruktur zusammen, die auf der letzten Wegstrecke sind. Ja? Also wir haben viele Beerdigungstermine, wir sind eine relativ große Gemeinde natürlich, ja. Und das sind alles Geschwister, die ich zum Teil Jahrzehnte kenne, die zum Teil die ich in Verbindung bringe mit Sonntagsschule, die ich hatte, oder mit Gemeindefreizeiten, die ich als Kind erlebt habe, ja, wo die quasi in der Verantwortung standen. Ja. Das sind Menschen, die rausgehen, ja, die verschwinden und wo wir dann natürlich dann entsprechend nachrücken, das ist ein ganz normaler Zyklus, den wir kennen. Ja. Und deswegen sind wir dem ausgesetzt, das spielt eine Rolle. Ich denke auch, je älter man wird, also für mich war das natürlich ein Meilenstein auch in dem Thema Tod und Sterben, als meine Eltern gestorben sind. Das ist dann so mal ein erster Kontext, der einen sehr stark prägt. Vorher die Oma, das war nicht so tiefgreifend, aber wenn es die Eltern sind und die man dann auch begleitet hat, das sind schon tiefgreifend. Aber gerade dann spielt es natürlich für uns, die wir den Geist Gottes haben und das unauflösliche Leben in uns haben und wenn wir das große Geschenk nicht nur für uns haben, sondern auch wissen, meine Eltern sind auch im Glauben. Ich weiß, das Leben hier auf der Erde endet zwar, ich kann mit ihnen nicht mehr sprechen, sie sind nicht mehr da, aber ich weiß, sie haben, wie man es ja so schön sagt und wie es ja so richtig sagt, sie haben ihr Ziel erreicht. Ja? Sie wechseln quasi von ihrem Abschnitt des Lebens, was auf der Erde sich abgespielt hat, in einen anderen Abschnitt, der sich eben losgelöst von dem irdischen Dasein jetzt abspielt. Ja? Und wir gehen ja davon aus, es sind keine leeren Phrasen, die man auf den Beerdigungen hört. Manchmal ist vielleicht so, ja, wenn man es gar nicht glaubt, was man da sagt oder hört. Aber für uns ist es greifbar. Wir sagen, der Gläubige geht heim, er geht nach Hause, da wo er hingehört. Er hat seinen Platz reserviert, er kommt in die Gemeinschaft Gottes, ja, und kann man jetzt viel darüber reden, wie das genau aussieht. Ich habe von der Leiblichkeit gesprochen. Das ist, denke ich, noch nicht so, dass der neue Leib, der fehlt dann eben noch, wenn man hier stirbt. Das ist dann was, was später kommt, ist aber jetzt heute nicht das Thema. Aber wir wissen das, die Geistseele existiert weiter und ja, das Leben hat zwar hier aufgehört, aber wir wissen aus dem Wort Gottes, dass da noch sehr viel kommt. Ja, und natürlich spielt es eine Rolle, wie das Leben dann in der Ewigkeit, wie man so schön sagt, oder in der Gemeinschaft Gottes aussieht, spielt eine Rolle, wie das Leben hier auf der Erde gelaufen ist. Da gibt es natürlich einen Zusammenhang. Also wir haben dieses unauflösliche Gottesleben in uns und das Gesetz der Sünde und des Todes gilt für uns nicht mehr. Jetzt schreibt Paulus aber in Römer 8 ja von einem Gesetz Unmöglichem, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das dem Gesetz Unmögliche. Da bringt er jetzt ein drittes Gesetz ins Spiel. Ja, das erste war Sünde und des Todes, das zweite des Lebens in Christus und das dritte ist jetzt eben das kraftlose Gesetz und es war eben das Gesetz vom Sinai, ja, das den Menschen gegeben wurde und wo Gott einen Bund gemacht hat. Ja, und ein Bund besteht immer darin, dass zwei Parteien oder auch mehrere Parteien sich zu etwas verpflichten und diesen Bund einhalten. Ja, normal hat der Bund die Eigenschaft, dass jede Partei etwas dazu bringen muss. Ja, und es war eben beim Volk Israel damals, dass sie eben dieses Gesetz einhalten und das haben sie am Berg Sinai ja auch versprochen. Ja. Und dann stellt sich aber raus im Laufe der Geschichte, wer das Alte Testament liest, der spürt es, dass das Volk Israel nicht in der Lage war, diesen Bund einzuhalten. Gott hält seinen Bund immer ein. Gott ist treu, er kann das gar nicht anders. Ja. Aber das Volk Israel war nicht in der Lage, diesen Bund einzuhalten. Es hat unzählige Mal diesen Bund gebrochen und übertreten und hat natürlich dann auch damit die Konsequenzen, die in dem Bund auch mitformuliert waren, nämlich Strafgericht, ja, über sich gebracht. Ja. Und das ist wichtig zu verstehen, dass eine wichtige Funktion des Gesetzes erstmal zu sagen, ich bin ein Maßstab, das Gesetz als Maßstab, was ist eben gut und was ist nicht gut, ja. Ich kann niemand für irgendetwas zur Rechenschaft ziehen, wenn ich ihm nicht vorher sage, welcher Maßstab gilt denn. Ja, geht nicht. Ich muss irgendwo vereinbaren, was ist unser Maßstab. Ja, und das war eben das Gesetz. Und es wurde sehr schnell klar, dass der Mensch das Gesetz nicht erfüllen kann. Weil das Gesetz war an die Menschen, an das Volk Israel, an den fleischlichen Menschen gerichtet. Es war nicht an diesen Geist Gottes, der in den Israeliten gelebt hat, den gab es da nämlich so noch nicht. Ja. Das war zwar ein auserwähltes Volk, aber das waren Menschen aus Fleisch und Blut, genau wie alle anderen Menschen, die dort gelebt haben, auch, die aber von Gott auserwählt waren und eine ganz bestimmte Behandlung von Gott erfahren haben und eben auch dieses Gesetz als Besonderheit bekommen haben. Andere Völker hatten andere Gesetze, hatten andere Götter, ja, und für Gott war immer sehr wichtig, dass das Volk Israel nicht infiziert wird von den anderen Göttern und von den anderen Gesetzen, die um sie herum gelten, weil das eben nicht das war, was Gott für gut befunden hat. Ja. Gott hat sich da also immer sehr klar abgegrenzt und auch unter hoher Strafe verboten, ja, dass die Israeliten eben sich mit anderen Göttern und allem, was dazugehört, beschäftigen. Ja. Und wir wissen das von Paulus, er schreibt es ja dann später, dass das auch eine Funktion des Gesetzes war, nicht nur Maßstab zu sein, sondern auch klar zu machen, dass wenn Gott da eine Vorgabe gibt, dass der Mensch aus sich heraus, aus seiner Veranlagung, aus seinem Wesen heraus, ja, nicht in der Lage ist, dieses Gesetz zu erfüllen. Man kann das natürlich probieren, ja. Ich weiß nicht, Manfred Mösinger hat oft gesagt, Straßenverkehrsordnung kannst du nicht einhalten. Ja? Du kannst vielleicht mal eine Fahrt machen, wo du das nicht übertrittst, aber es ist eine Zeitfrage, bis du irgendwo zu schnell bist oder bei Rot doch noch drüber huscht oder sonst irgendwie was, jedem dann die Vorfahrt nimmst und so weiter. Und so ist es beim Gesetz auch. Ja, du kannst versuchen, das Gesetz zu halten, die Wahrheit immer zu sagen, nicht zu stehlen und so weiter. Ja, aber irgendwo, wenn es nur in Gedanken ist, ja, Jesus führt es ja dann auch in der Bergpredigt aus, ja, das zählt ja auch alles schon. Ja, und spätestens dann ist Feierabend, ja, dann weiß man, das ist keine Chance. Warum? Weil der Mensch eben so veranlagt ist. Der Paulus schreibt es ja ganz krass. wie schlecht der Mensch von Jugend an ist. Da ist nichts Gutes in den Menschen drin, auch nicht das Geringste. Ja, und wir wissen ja auch, dass der Fürst dieser Welt, der Satan, gerade die Herrschaft hat. Ja, und wenn wir das wissen, dürfen wir uns nicht wundern, dass die Nachrichten eben voll sind von den Ereignissen, die wir eben jeden Tag jetzt hören. Ja, das ist einfach der Fürst dieser Welt, der jetzt das Zepter in der Hand hält, ja, und sich jetzt gerade ganz, 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 ganz krass und bewusst gegen das Volk Gottes ja auch stellt. Ja. Das heißt also, eine wichtige Funktion des Gesetzes war, dass man es eben nicht einhalten kann. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, was fangen wir jetzt damit an? Wie kommen wir denn dann, wenn wir den Bund mit Gott nicht einhalten können und immer straffällig werden und nie gerecht sein können vor Gott, ja, wenn wir das gar nie erreichen können, wie kommen wir denn da raus? Ja? Und dann steht es in Römer 8 ja noch drin, die Lösung kam, dass er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteile, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das heißt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde gesandt, um eben diese Brücke zu bauen, um eben dieses Gesetz so zu erfüllen, ja, dass wir uns, wenn wir seinen Geist haben, wenn wir ihn in uns haben, darauf berufen können, im Glauben. Ja. Den, der ohne der Sünde nicht kannte, ja, hat er für uns zur Sünde gemacht, dass wir Gerechtigkeit vor ihm erlangen können. Das ist im Prinzip 2. Korinther 5, 21 eine ganz zentrale Stelle, ja, die man begriffen haben muss, dass wir dann eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur sind, den Geist Gottes in uns bekommen und dann für uns eben diese Gesetzmäßigkeit nicht mehr gilt und auch das Gesetz vom Sinai an der Stelle, das ist ja nicht uns gegeben, aber auch für das Volk Israel und durch den Sohn Gottes erfüllt wurde. Und letztendlich alle Rechtsforderungen des Gesetzes, so wie es Paulus hier schreibt, sind durch das Opfer Jesu erfüllt worden. Ja. Und das ist was ganz wunderbar ist. Es ist ein Evangelium, das wir verkündigen müssen. Religion hat sehr oft damit zu tun, ich muss irgendwas leisten, um eine höhere Gewalt, eine höhere Macht mir gegenüber gut und gnädig zu stimmen. Ja. Und wenn es dumm läuft, dann reicht es halt nicht. Ja. Dann komme ich halt als Ameise oder Ratte oder sonst irgendwas wieder im nächsten Leben. Ja. Hört sich witzig an, ist aber eigentlich furchtbar, weil es gibt Menschen, die das wirklich glauben und deren Denken davon bestimmt ist. Ja. Und die in einem wahnsinnigen Druck stehen. Und wir haben es eben nicht mit einer Religion in dem Sinne zu tun, dass wir eine Leistung erbringen müssen, um vor Gott bestehen zu können, sondern im Gegenteil. Wir haben eigentlich von Gott ganz klar und von seinem Wort ganz klar die Aussage, brauchst gar nicht anfangen, das Fleisch aus sich heraus kann das nie schaffen. Und Appelle an das Fleisch, ja, sind vergeblich. Es wird nicht funktionieren. Ja. Es kann nur der Geist Gottes in uns wirken, dass wir Gott wohlgefällig leben und wir können nur alle Ansprüche, alle Anforderungen können wir nur aufs Kreuz zeigen. Der hat's für uns, er hat für uns das bezahlt, er hat es für uns erfüllt, er ist für uns den Weg gegangen. Ja. Und wenn wir eben nun dann den Geist Gottes in uns tragen und doch noch im Fleisch sind, also natürlich hier als ganz normale Menschen auf der Erde sind, also man sieht uns das ja nicht an, wenn wir auf der Arbeit hier unter den anderen sitzen oder sonst beim Einkaufen in der Masse sind oder sonst wo sind, ja, sieht man uns ja nicht unbedingt an, dass wir den Geist Gottes in uns haben, was eine wirkliche Besonderheit ist, sondern das muss man an uns merken, wenn wir näher mit uns zu tun haben, was wir reden, was wir tun, was wir priorisieren in unserem Leben, ja. Aber das ist kein Automatismus, so dass man das automatisch nach wenigen Tagen schon merkt. Ja. Ich war damals wirklich beschämt glücklich, sage ich mal, als mich ein Kollege angesprochen hat und gefragt hat, sag mal, bist du eigentlich so irgendwie, hast du was mit Gott am Hut, bist du irgendwie da? Weil der hat gemerkt, ich tick in verschiedenen Themen einfach anders. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Christ, ich bin gläubig und das ist das, was mein Denken bestimmt. Ja. Und da hat er dann erzählt, ja, sein Bruder wäre da mal in Berührung gekommen mit ein paar Leuten und so weiter und da hätte er das genauso empfunden wie bei mir. Ja. Also von dem her merkt man dann schon so eine Art Stallgeruch, wie man es manchmal sagt, okay, wenn jemand gläubig ist, wenn jemand eine lebendige Beziehung hat zu Gott, wenn jemand den Geist Gottes in sich trägt, das spürt man. Da merkt man, da irgendwie ist der anders, der redet anders, der handelt anders und so soll es auch sein. Aber eben, das ist kein Automatismus, das dauert bei manchen vielleicht viel länger und vielleicht wissen Leute, die mich schon jahrelang kennen, das immer noch nicht von mir. Ja? Kann dann für nicht garantieren, ich würde es mir anders wünschen. Ja? Und wenn ich eine Gelegenheit habe, bin ich auch immer, bete ich auch darum, dass ich die richtigen Worte finde und dann meinen Glauben auch bekenne. Ja? Das ist wichtig, dass wir das tun. Und wir sind aber auch in diesem Spannungsfeld. Ich denke, das kennt jeder von uns, dass wir natürlich auch fleischlich ticken, dass wir natürlich auch gucken, dass wir unsere Schäfchen ins Trockene kriegen, dass wir natürlich auch gucken, wie wir im Leben ganz gut durchkommen. Ja, das ist ja auch an sich nicht Schlechtes, aber wir sehen in uns auch manchmal Aggressionen oder Hass oder Streiten oder sind auch mal neidisch und ich meine, im Wort Gottes ist das ja alles schonungslos offen benannt. Ja, Habsucht, Habgier, Neid und diese ganzen Dinge, das steckt einfach im Menschen drin. Ja. Und gerade im Zusammenhang mit der Israel-Aggression ist es auch ein Satz gefallen, dass der Mensch einfach zum Hassen veranlagt ist. Ich glaube, der Joachim Gauck war das, der das gesagt hat. Es ist so. Ja? Es ist auch das, was im Wort Gottes, was wir eben sehen. Der Mensch ist leider so veranlagt. Und diese Veranlagung, die verschwindet nicht einfach so, wenn der Geist Gottes in uns kommt. Sondern wir sind dann eben in diesem Spannungsfeld. Man spricht ja oft auch von den zwei Naturen, die dann im Menschen quasi gegeneinander streiten. Und in Galater 5,17 steht ja dann diese bekannte Stelle, dass Geist und Fleisch eben einander entgegengesetzt sind und eben in einem Streit sich befinden. Und das ist eben das, was auch unser Glaubensleben ein Stück weit ausmacht, was aber auch eine positive Auswirkung dadurch hat, dass wir eben in diesem Spannungsfeld auch unter einer gewissen Spannung bleiben und nicht träge werden und nicht lau werden, sondern eben in diesem Spannungsfeld auch immer in einer Auseinandersetzung stehen, die unseren Glauben stärken und festigen soll. Und der Höhepunkt ist letztendlich Galater 2,20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus da. Das ist eigentlich das, was wir eigentlich erstreben sollten, dass wir da kommen, dass nicht mehr lebe ich, also die Regierung des Fleisches ist abgegeben, Christus lebt in mir, in die Regierung Christi, in die Regierung des Gewalt des Geistes Gottes, des Geistes Jesu Christi zu kommen. Wir geben die Herrschaft über unser Leben an Jesus Christus, an seinen Geist ab. Und das machen wir nicht, wie gesagt, es passiert nicht automatisch und wir machen es auch nicht krampfhaft und gesetzlich und verzwungen, sondern wir machen es deswegen, weil uns die Liebe und Gnade Gottes erreicht hat und weil die uns quasi überzeugt und klar macht, dass es gar nichts Besseres geben kann, als unter der Herrschaft des Geistes zu leben. Ja? Weil das ist das, wofür Gott uns geschaffen hat, was Gott für uns bereitet hat. Ja, und wenn wir das erreichen, ja, die Sinn- und Zweckbestimmung unseres Lebens, ja, tatsächlich zu leben, ja, dann ist das das Beste, was wir überhaupt erreichen können. Ja. Und der Paulus war ja auch in erster Linie ein Missionar, ja, der das den Menschen bringen wollte, der den Menschen die Liebe und die Gnade Gottes nahebringen wollte und hat gesagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt und rufen allen zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, das war sein Auftrag. Und er schreibt in 1. Korinther 9, einer der Höhepunkte, wie er versucht hat, jeden Einzelnen auch zu gewinnen, auch von seinem eigenen Volk natürlich, aber auch von den Nationen. 1. Korinther 9, 20 und 21. Ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, die unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Also, komplizierter Vers, muss man ein bisschen näher drauf eingehen. Also, er sagt erstmal, den Juden ist er geworden wie ein Jude. Judisch, also jemand, der unter Gesetz ist, eben unter dem Gesetz des Mose. Und er hat quasi so getan, als ob er auch, genauso wie sie auch, unter Gesetz wäre. Das war jetzt aber keine List, die er angewendet hat, sondern er war ja ein Gesetzeslehrer. Er war ja einer, der ausgebildet war. Er war ja ein jüdischer Geistlicher, ja, der eine hohe Schule besucht hatte. Und er konnte natürlich das Leben aus der Perspektive eines Juden, der dem Gesetz nachfolgt, ja, wunderbar gut nachvollziehen. Er war ja ein Eiferer für das Gesetz, heißt es. Ja. Und das hat Gott ja auch so wunderbar auch eingefädelt, dass er genau den stärksten Eiferer für das Gesetz benutzt hat, ja, um die Gnade groß zu machen, im quasi Gegensatz dazu. Das war genau das, was den Paulus so besonders macht, auch gegenüber allen anderen Aposteln, dass er diese Wende Saulus zu Paulus gemacht hat tatsächlich, ja, vom Gesetzeseiferer zum Eiferer für den Glauben, für die Gnade und Herrlichkeit Gottes. Ja. Und das heißt, die Lehre vom Geheimnis der Gemeinde, als auch die Rechtfertigungslehre, basiert auf dieser grundlegenden Erkenntnis. Ja. Die Gemeinde steht ja nicht unter diesem Gesetz. Ja. Das hat er dann gebracht, aber für die Juden hat er natürlich die Perspektive des Gesetzes eingenommen. Deswegen hat er im Römer- und Galaterbrief das auch oftmals so formuliert und hat auch gesagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, aber es hat eben die Funktion, ein Maßstab zu sein und den Menschen zu überführen, dass er das Gesetz aus sich heraus eben nicht einhalten kann. So ist das Gesetz eben dieser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, dass man einfach sagt, da muss jemand anders das tun, ich kann es nicht tun. Das ist ja die Geschichte von Luther, der gesagt hat, wie kann ich eben diesen gnädigen Gott finden, weil wenn es auf mich ankommt, dann komme ich da nie hin, kann ich nie vor Gott gerecht werden. Ja. Und so hat er den Juden das so erklären können, sein Evangelium vom Gesetz herkommend, wunderbar erklären können. Ja. Und denen, die aber vom Gesetz gar nichts wussten, also den Nationenvölkern, ja, oder Griechen oder wie man es nennt, die standen ja nicht auf der Grundlage des Gesetzes. Und da hat er gesagt, denen, die ohne Gesetz sind, habe ich es auch wie ohne Gesetz erklärt. Ja, da hat er einen anderen Ansatz gewählt. Ja, schreibt dann aber, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Ja, und da bin ich, genau da bin ich über das Thema gestolpert und dachte ich, Moment, was für ein Gesetz ist das jetzt, was der Paulus da meint? Ja. Und das werden wir eben nachher noch sehen, was das ist. Und hat dann letztendlich in seiner Verkündigung, je nachdem, mit wem er es zu tun hatte, ja, hat er die Perspektive derjenigen auch entsprechend eingenommen. Und so war der Paulus da am besten dafür geeignet, ja, weil er eben das Gesetz von seiner Ausbildung her sehr gut kannte, ja, das dann zu überführen, dass das Gesetz in Christus erfüllt war und nicht mehr gilt für die Gemeinde. Und auch für die Juden war es ja dann immer die Frage, ja, müssen wir uns jetzt noch an das Gesetz halten oder nicht? Ja? Und dann kam die eben sehr wichtige Erkenntnis, dass durch das Halten des Gesetzes für die Juden ist ja bis zum heutigen Tag ein Thema. Ja? Auch für messianische Juden, die gehen ja auch, die halten auch den Sabbat, ja, und haben ihre jüdische Ausprägung ihres christlichen Glaubens, sage ich mal, in Israel. Wir haben das selbst auch erlebt. Aber ganz wichtig, daran hängt nicht das Heil und die Errettung und die Beziehung zu Jesus und zu Gott. Die hängt eben nicht an diesen gesetzlichen, äußerlichen Themen. Ja? Aber diese zu beobachten, diese einzuhalten, das hat Paulus den Juden nicht verboten. Und im Apostelkonzil hat er aber auch gesagt, es macht ja gar keinen Sinn, den Nichtjuden, denen das Gesetz nie gegeben war, irgendwas von dem Gesetz von Mose überstülpen zu wollen. Weil das gilt, das ist doch eigentlich erledigt. Ja, das kann ich zwar, wenn ich Jude bin, weiter beobachten, weiterführen, weil ich eben Jude bin, aber ich kann das nicht einem Nichtjuden, für dem das Gesetz ja eh nie gegeben war, von dem kann ich das nicht verlangen. Ja. Dass der den Sabbat so hält wie wir. Und dann haben sie sich ja geeinigt, ja, im Apostelkonzil, ja, dass eben einige Grundregeln gelten sollen für die nichtjüdischen Gläubigen, ja, dass sie sich vom Götzendienst, vom Unzucht, vom Genuss von Ersticktem und Blut enthalten sollten, einfach um keinen Anstoß zu erregen, weil das einfach unerträglich gewesen wäre für die jüdischen Glaubensgeschwister, die eben auch in den Gemeinden waren. Ja. Und natürlich haben wir auch von Jesus Aussagen über das Gesetz. Ja? Wenn man über das Gesetz spricht und Neues Testament liest, stellt man fest, dass in den Evangelium, ja, als Jesus aufgetreten ist, in seinem Volk, in Israel, dass sehr oft eben diese Gesetzeslehrer an ihn herangetreten sind. Ja? Weil die haben gespürt, das ist jemand, der kommt, haben sie ja zueinander gesagt, der redet von Gott, der hat Vollmacht, der vollbringt Zeichen, die eindeutig darauf hinweisen, dass er von Gott gesandt ist, dass er mit Gott in einer engen Verbindung steht. Ja? Auf der anderen Seite wussten sie aber, dass der einen anderen Ansatz hat, was das Gesetz angeht. Der war nicht so an den Buchstaben des Gesetzes gebunden. Der hatte eine andere Beziehung. Ja? Und deswegen haben die Gesetzeslehrer ihn ja oftmals auch herausgefordert, sicher nicht immer nur provokativ, aber sehr oft, ja? Und wollten aber wissen, was es mit Jesus auf sich hat. Und da fragt dann Matthäus 22, Abvers 35, es fragte einer aus ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, also er versuchte ihn, der wollte schon ihn aufs Glatteis führen, ja, Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber im Gleiche ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also da hat der Gesetzeslehrer eine Antwort gekriegt, die war schon sehr gewaltig, muss man eigentlich sagen. Also das ganze Gesetz und die Propheten quasi, so gut wie das ganze Alte Testament, komprimiert in diese zwei großen Gebote der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Also man soll seinen Gott mit seinem ganzen Herzen, der ganzen Seele, dem ganzen Verstand lieben, sozusagen die vertikale Linie, ja, vom Mensch zu Gott. Und man soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist dann die Beziehung nicht vertikal, sondern horizontal. Ja. Also eine vertikale und eine horizontale Linie. Und damit habe ich wirklich quasi ja alles abgedeckt hat. Wir wissen nicht, ob das die Antwort war, die der Gesetzesgelehrte erwartet hatte. Er wollte ihn ja versuchen, weil natürlich, wenn Jesus sich ganz offen gegen das Gesetz geäußert hätte, das wäre ganz klare Häresie gewesen, da wäre er sofort unten durch gewesen. Ja? Und sie wollten ihn ja, sie haben ja gemerkt, er ist nicht auf unserer Seite, er hat sie ja quasi auch herausgefordert. Ja? Aber Jesus hat eben nicht das gemacht, dass er das Gesetz irgendwo für ungültig erklärt hätte oder irgendwo runtergezogen hätte, sondern er hat mit ihnen gesprochen und hat ihnen versucht klarzumachen, was hinter diesen ganzen Ordnungen steckt, worauf es wirklich ankommt, und hat quasi dieses ganze riesengroße Werk ja mit unzähligen Vorschriften auf diese vertikale und horizontale Linie komprimiert. Und Jesus kannte natürlich das Gesetz sehr gut, ja. Und er hat es aus Sicht der Pharisäer und Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer, hat das ja auch missachtet. Ihr kennt alle die Übertretung vom Sabbat, wo Jesus sagt, der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Menschen. Das ist genau diese Beziehungsebene, die Jesus da aufgebracht hat. Ja? Während die jüdischen Gelehrten, der jüdische Klerus, sehr stark an den Buchstaben gehangen ist und jede kleinste Kleinigkeit, jeden Meter, den man noch laufen darf am Sabbat oder auch nicht, und jeden Fall, den man unterscheiden muss, was ist jetzt mit dem Tier, darf ich es retten, darf ich es nicht retten und so weiter, wenn es irgendwie verletzt ist am Sabbat, da haben die haarspalterisch klein jeden Fall auseinandergetröselt. Ja. Darum ging es bei Jesus nicht. Und in der Bergpredigt muss man natürlich in dem Zusammenhang auch zitieren, Matthäus 5, Vers 43, folgende: Ihr aber habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also dann da überhöht ja Jesus das Gesetz nochmal, legt noch quasi eine Schippe drauf, dass man die Feinde sogar lieben soll Und da schreibt er, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Und da kam ich eben auf die Stelle, die du gelesen hast, Heinz. Seid nun Nachahmer, Nachfolger Gottes, als seine geliebten Kinder und lebt in der Liebe. Ja? Das ist genau das. Ja? Wenn ich das in jeder Konsequenz anwende, dann kann ich das so formulieren. Ja? Und das an sich schwere Joch des Gesetzes, ja, macht quasi Jesus in der Bergpredigt noch schwerer. Also das ist nochmal klarer. Da hat Jesus nochmal diesen Aspekt des Gesetzes, dass man das einfach gar nicht erfüllen kann, ja, hat Jesus in der Bergpredigt nochmal sehr stark betont. Ja. Und wir müssen also an diesem Gesetz scheitern. Ja, und das ist im Prinzip das, was an der Bergpredigt sehr wichtig zu beachten ist. Ja. Dass Jesus da ein Bild zeichnet, ja, das wird von vielen auch humanistisch geprägten Menschen ja durchaus als Ideal akzeptiert, ja, aber eben Jesus ganz deutlich klar macht, wenn wir wirklich so leben, wie Gott ist, dann sind wir als Menschen dazu eben überhaupt nicht in der Lage. Ja, und es muss eben jemand kommen, der eben die Herrschaft dieser Sünde beendet und der Erlösung und Vergebung für alle Sünden bewirkt. Habe ich ja gesagt, das ist eben Jesus Christus. Und wir können tatsächlich, ich meine, das ist jetzt in dem Kontext, was gerade im Nahen Osten passiert, natürlich ein Wahnsinn, eigentlich die Aussage, ja. Israel ist ja im Moment gerade dabei, eben diesen Verteidigungsvergeltungsschlag durchzuführen, ja, und die ganze Welt rüstet schon auf, um Israel zu stoppen. Ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt. Es geht jeden Tag in diese Richtung weiter. Ja. Und natürlich ist Israel kein Gottesstaat. Ja. Das ist ja der. Ich kenne von Netanyahu aus dem Interview die Aussage, als er gefragt wurde, was für ihn das wichtigste Buch ist, sagt er die Bibel. Ja, also es ist schon jemand, der natürlich Gott kennt, der die Geschichte Israels kennt, aber er ist sicher kein gläubiger Christ oder auch kein gläubiger Jude, in dem Sinn, wie wir es verstehen. Ja. Und von dem her sage ich, Feindesliebe ist jetzt nicht das, was im Nahen Osten gerade ein Thema ist. Im Gegenteil, es geht um Vergeltung, es geht darum natürlich, diesen Widersacher Israels, der nichts anderes auf sein Programm hat, als Israel vernichten zu wollen, ja, diesen Widersacher jetzt ein für alle Mal auszuschalten. Ja. Ganz klar. Aber gehen wir jetzt mal auf unseren Bereich. Ja, was ist jetzt mit uns? Wenn Paulus uns das schreibt, wir sollen Nachahmer Gottes sein, wir sollen in der Liebe leben. Das ist kein Appell an das Fleisch. Nicht wie beim Gesetz. Paulus wusste ja sehr wohl, dass wir das nicht können. Ja, aber er wusste auch, dass wir den Geist Gottes haben und deswegen grundsätzlich in die Lage versetzt sind, weil der Christus in uns das eben kann, ja, dass wir es dann eben auch können. Wir können unsere Feinde lieben, weil uns Gottes Geist und die mit ihm, mit dem Geist Gottes in uns ausgegossene Liebe Gottes dazu befähigt. Ja. Dadurch erlangen wir aber nicht die Gerechtigkeit, sondern es ist eine Konsequenz daraus, dass wir durch Tod und Auferstehung Jesu eben vor Gott gerecht gemacht worden sind. Ja. Und deswegen kommen wir jetzt auf die Quintessenz. Ja. Es hat wirklich was mit der Reihenfolge zu tun. Ja. Das habe ich dann in der Beschäftigung mit dem Thema auch bei Herrn Schumacher gefunden, der sagt, das Gesetz fordert die Feindesliebe letztendlich im Kontext der Bergpredigt noch, um vor Gott gerecht und wohlgefällig dazustehen, ja, was unmöglich ist, ja, quasi als Gesetzeswerk, ja, als unerfüllbares Gesetzeswerk, und Scheitern führt ins Gericht. Doch für uns, die wir aus Gnaden errettet sind und den Geist Gottes haben, ist die Feindesliebe kein Gesetzeswerk, sondern ein Glaubenswerk, eine Frucht des Geistes, eine Frucht des Glaubens. Ja. Nur deswegen können wir das für uns wirklich ernst nehmen. Ja. Und so müssen wir auch die Bergpredigt verstehen, die ja irgendwo auch bekannt ist als Ordnung für das tausendjährige Friedensreich Jesu Christi, ja, wo man davon ausgeht, wenn dann Jesus sichtbar auf die Erde kommt, sein Friedensreich aufrichtet, dann ist er durch seine persönliche Anwesenheit und seine Herrschaft in der Lage, wiederum andere in die Lage zu versetzen, nach dem Gesetz auch nach seinen Ordnungen zu leben. Aber das ist ein anderes Thema, das heute jetzt nicht das Thema ist, aber ein wichtiger Aspekt natürlich der Bergpredigt auch darstellt, den ihr wahrscheinlich kennt und den ich in dem Zusammenhang eben auch nennen werde. Und wir verkünden natürlich nicht die Bergpredigt, sondern wir verkünden das Evangelium der Gnade von Paulus. Ja? Und eben auch die Gesetzmäßigkeit, die sich verändert hat, ja, dadurch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ja? Eben das Gesetz der Sünde und des Todes, diese Gesetzmäßigkeit durchbrochen hat, ja, und wir eben das Gesetz des Geistes des Lebens für uns als gültig sehen können. Das Gesetz Christi taucht weiterhin auf in Römer 13 und Galater 5. Ich lese Römer 13, 9 und 10. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und Galater 5, 14, das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist eigentlich ganz nah an dem dran, was ja Jesus auch gesagt hat. Ja? Und von dem her deckt sich das wunderbar, was Paulus schreibt, mit der Aussage Jesu, die natürlich Paulus auch kannte. Ja? Und weiterhin schreibt Paulus in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also es hat wieder was zu tun mit Nächstenliebe, mit Liebe zueinander, mit Liebe untereinander. Und in Vers 10, Galater 6, schreibt er dann, als wir denn nun Zeit haben, lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Also so erfüllt man das Gesetz Christi, ganz simpel formuliert, indem man Liebe übt. Aber nicht indem man Liebe übt aus einer Gesetzmäßigkeit, dass man sich dadurch Gerechtigkeit verdienen möchte und vor Gott gut dastehen will und sich die Ewigkeit, die Herrlichkeit verdienen will, ja, sondern eben aus der Frucht des Geistes heraus, ja, dass wir einfach wissen, wir sind von Gott geliebt und begnadigt und wir reflektieren das, wir geben das weiter, wir geben dem Geist Gottes in uns Raum, so zu leben, wie Gott uns das vorgemacht hat, wie Gott es möchte, ja, und das befähigt uns dann eben auch, diese Glaubensfrucht, diese Geistesfrucht auch zu bringen. Und auch Johannes schreibt als Zeitzeuge von Jesu Erdenleben in Johannes 13, 34, was Jesus gesagt hat, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Also diese Bruderliebe geht so weit, dass er sogar auch sein Leben lässt. Das, was Jesus eben auch vorgemacht hat. Und zwar nicht nur für seine Freunde, sondern in Römer 5 lesen wir ja auch, er starb für uns, als wir noch Feinde waren. Und da ist eben, das ist das Gesetz Christi, diese Liebe zu üben, allen Menschen gegenüber, ja, horizontal, aufgrund dessen, dass wir eben diese enge vertikale Beziehung haben und das Gottesleben und den Geist Gottes in uns wohnen haben. Das befähigt uns und das macht uns auch, das treibt uns auch an, ja, das motiviert uns, da verschmilzt auch unser Wille dann mit dem Willen Gottes, dass wir dann dieses Gesetz Christi, dieses Liebesgebot auch wirklich erfüllen möchten. Ja. Heißt, dass sein Geist sich auch durchsetzt gegen unser Fleisch, dass sein Geist die Herrschaft über unsere Seele hat, über unser Fleisch hat, ja, und wir dann eben die Schwerpunkte in unserem Leben auch genau so setzen. Und deswegen steht in Galater 5, 22 bei der Frucht des Geistes auch die Liebe an der ersten Stelle, ja. Zusammen mit Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und dann steht in Vers 23 ein Vers weiter, gegen diese Dinge ist das Gesetz nicht gerichtet. Also da haben wir auch wieder die Verbindung, das hört sich schon, das ist auch so, das hört sich schon auch nach dem an, was das Gesetz gesagt hat. Ja? Inhaltlich sind wir da sehr, sehr nah beieinander. Inhaltlich wäre es auch seltsam, wenn wir da unterscheiden müssten. Aber die Reihenfolge, ja, auf welcher Basis wir das Gesetz des Christus bewerten und auch einhalten, das ist eben der ganz, ganz große Unterschied. Und so schreibt ja auch Paulus in Epheser 3 in seinem berühmten Gemeindegebet für uns, dass der Christus, Epheser 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf dass ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen die Kenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf dass ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Also diese Liebeserkenntnis, das verstanden zu haben, ja, das führt dann auch wirklich in die ganze Fülle Gottes hinein. Paulus bindet quasi eine gewisse Reife, eine Vollreife, die Vollkommenheit direkt an die Erkenntnis der Liebe Gottes, was das bedeutet. Das bindet er wunderbar zusammen. Und so steht dann auch in Kolosser 3, ab Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Sanftmut, Geduld, einander ertragen, euch gegenseitig vergebend, wenn einer klage wider den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Zu diesem allem aber ziehe die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Also, wenn man sich da mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man, wie Paulus in ganz zentralen, wichtigen Passagen eben das betont. Ja? Und wenn man uns fragt, wie erkennt man uns als Gottes Kinder in der Welt, ja, dann erkennt man uns daran, das wünsche ich mir für mich, für uns alle, dass wir uns lieben. Uns gegenseitig als Geschwister bei aller Unterschiedlichkeit, das ist auch nicht immer einfach, ja, aber auch den Nächsten. Ja. Ich meine, wir haben gestern zwei riesengroße Hänger voll Zweige abgesägt. Ganz im Morgen habe ich rumgemacht und verstochen, verstachelt gewesen. Ja. Das waren nicht unsere Sträucher. Das waren die Sträucher vom Nachbarn. Ich hätte da einen riesen Streit mit denen anfangen können, das wusste man auch. Ja. Ich habe gesagt, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Wir verstreiten uns nicht mit den Nachbarn. Die wissen auch, wir sind gläubig, wir haben sie schon unzählige Mal eingeladen. Und da war für uns klar, da fangen wir kein Thema an. Ja. Es sind so ganz einfache Dinge, wo man einfach sagt, da müssen unsere Gesinnung halt so ticken, dass wir da sagen, wir versuchen das zu vermeiden, wir versuchen sanftmütig zu sein, wir versuchen auch mal was zu tun, was man vielleicht gar nicht müsste, wo man eigentlich jedes Recht hätte, das anders zu machen. Aber manchmal ist es unklug. Ja. Und natürlich erleben die Nachbarn von uns auch mal, wie wir streiten oder mit unseren Kindern schimpfen, aber sie erleben hoffentlich dann auch das andere. Ja. Man ist da authentisch. Ja. Man kann auf Dauer niemandem was vorspielen. Ja. Und deswegen geht es darum, dass wir wirklich dem Geist Gottes in uns Raum geben und dann eben diese Geistesfrucht, deswegen gefällt mir das Bild von der Frucht, die immer sich im Kontrast zu der Umgebung ja abhebt, ja, meistens eine Farbe hat, dass man sie sieht und dann auch pflückt, ja, dass diese Frucht dann an uns auch sichtbar wird. Ja. Und jetzt komme ich zum Schluss. So ist eigentlich das Gesetz des Christus inhaltlich nichts Neues. Wir kennen alle das Gebot der Nächstenliebe. Wir kennen alle das Gebot der Gottesliebe. Ja? Und das ist das Gesetz, unter das sich natürlich Paulus weiterhin gestellt sah. Ja? Nicht unter das mosaische Gesetz, wo man Buchstaben genau alles einhalten muss, um ja keine auf den Deckel zu kriegen von Gott, sondern das Gesetz, was ich aus meinem geistlichen Leben heraus, aus meiner Liebe zu Gott heraus, sehr gerne erfülle, dass ich das reflektiere, dass ich das, was Gott tut, was sein Wesen ausmacht, in meinem Leben auch sichtbar mache. Ja? Und das Ganze hat sein Sohn am Kreuz ermöglicht. Nur er hat alles, was an uns an Anspruch gestellt werden kann, von Satan und auch von der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes her, für alles können wir aufs Kreuz weisen. Ja? Da wurde das alles bezahlt und verhandelt. Wir können, brauchen und müssen nichts dazu beitragen. Das ist ganz wunderbar. Ganz wunderbar. Und das macht uns ein Stück weit natürlich frei, ja, frei von jedem gesetzlichen Zwang. Und wir können dann wirklich immer darum bittet, dass wirklich der Geist Gottes in uns Raum gewinnt und uns immer mehr bestimmt. Ja, und ich denke, jede Stunde, die wir unter die Verkündigung gehen, jedes Buch, was wir lesen, was entsprechende Themen behandelt, ja, jedes Gebet, was wir sprechen, jede Morgenandacht, die wir halten, dient ja dazu, unser geistliches Leben zu nähren, unseren Geist zum Wachstum, zur Ausgestaltung in uns zu bringen. Und das wünsche ich uns sehr. Und klar, ich habe es gesagt, wenn man jetzt über Israel diskutiert und wir als Gläubige natürlich an der Seite Israels stehen und aus weltlichem Maßstab natürlich an der Seite von jemandem stehen, der jetzt im Gazastreifen richtig aufräumt, ja, da kommt man natürlich in ein komisches Licht. Das hat mit Nächstenliebe erstmal wenig zu tun. Ja. Und da müssen wir uns gut positionieren in der Hinsicht, dass wir uns natürlich ganz klar an die Seite Israels als Volk Gottes stellen, gar keine Frage. Ja. Und dass wir aber da, wo wir eben unseren Einflussbereich haben, wir können nicht den Krieg in Israel beeinflussen, wir können da keine Fantasie entwickeln, dass wenn die sich alle nur richtig lieb hätte, dass dann alles schön wäre, das ist alles schön und gut, das wird nie passieren, leider, das wissen wir, ist es so. Aber da, wo wir unseren Einzugsbereich haben, wie zum Beispiel, wenn es nur der Nachbar ist oder sonst irgendjemand oder auch ein Verwandter, mit dem man schon lange nicht mehr gesprochen hat oder irgendjemand, mit dem man vielleicht im Streit auseinandergegangen ist, ja, dass man einfach da friedensstiftend unterwegs ist, dass man da einen ersten Schritt macht, dass man da mal über seinen Schatten springt an der Stelle, wo man Recht hat, aber vielleicht dann auch trotzdem mal einen Schritt tut, den man eigentlich objektiv gar nicht tun müsste. Da möchte ich mich und uns ermutige, dass wir das in unserem alltäglichen Leben einfach erkennen, wo das dann mal dran ist. Ja? Dass man uns das abspürt. Da gibt es ein Gesetz Christi, das in uns wirkt und dem wir gern gerecht werden wollen, das wir gern erfüllen wollen, so wie es der Paulus getan hat. Amen. Ja, Vater im Himmel, dafür möchten wir dir von Herzen danken, dass in deinem Wort so viel geschrieben steht von deinem wunderbaren Heilswirken, von deinem wunderbaren Heilsplan, auch von viel Not und Elend, Gericht und Strafe und Verfolgung. Aber hab Dank, dass wir das wissen dürfen, dass über allem deine Liebe, deine Gnade, deine Güte und Treue steht und triumphiert. Und schenk, dass wir das in unserem Leben darstellen, dass wir deine geliebten Kinder sind und als deine geliebten Kinder dich nachahmen wollen, dich zur Darstellung bringen möchte in unserem Leben. Dass wir Liebe üben da, wo ja, wir es vielleicht gar nicht müssten oder auch von uns aus gar nicht wollen, weil wir uns benachteiligt fühlen oder verärgert sind. Danke, dass du uns da umgestalten kannst, dass du durch deinen Geist in uns Dinge wirken kannst, die wir aus uns heraus nie wirken könnten. Danke, dass du so gut zu uns bist, dass du uns immer wieder neu auch unsere Schuld vergibst, die Gnade immer wieder neu in uns groß und wirksam werden darf. Und ich will mich auch beugen, Herr, wo ich dich betrübt habe, beuge über alle Unehrlichkeit und wo ich einfach das Gesetz des Christus weggeschoben habe oder nicht gesehen habe. Dass mir das immer wieder deutlich werde in meinem alltäglichen Leben, dass ich dir Freude und Ehre machen möchte. So wie ich bin, so wie ich reagiere, so wie ich auch meine Priorität in meinem Leben setze. Und so segnen uns jetzt auch an diesem Tag und in dieser Woche. Wollte es dir anbefehlen, Herr, und wollte dir ganz besonders natürlich dein Volk und Land Israel bringen. Du weißt um die große Bedrängnis, den hohen Druck, unter dem dein Volk steht. Danke, dass du, Vater, als der Hüter Israels nicht schläfst, dass du über deinen Augapfel wachen wirst. Und wir wollen dich um Weisheit bitten für alle Regierenden der Welt, Herr, die irgendwo beteiligt sind an den Konferenzen, an den Besprechungen, die oftmals auch im Hintergrund ablaufen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass über all dem du stehst und du wirkst, dass du es bist, der Obrigkeit einsetzt und absetzt und dass nichts geschieht, ohne dass es vorher an dir vorbeigeht. Danke, dass wir diesen Fels haben dürfen, den Fels deines Wortes und deiner Verheißung. Amen. Amen.